Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bürgerfunksendung Rauschfrei Leben. Mein Name ist André Wünsch und ich bin verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin kein professioneller Mediziner, Psychologe oder Experte. Ich berichte hier von meinen Erfahrungen oder den Erfahrungen meiner Gäste zum Thema Alkoholsucht. Meine Bitte: Bei problematischem Konsum sucht euch bitte dringend Hilfe bei der Suchtberatungsstelle in eurer Nähe oder bei eurem Hausarzt. Ein Link zur Fachstelle Sucht und Suchtprävention der Diakonie Hameln-Pyrmont findet ihr unter meinen Beiträgen in der Mediathek. Dort wird natürlich auch Angehörigen und Freunden von suchtkranken Menschen geholfen. In der heutigen Sendung geht es um die Fachklinik Erlengrund in Salzgitter-Ringelheim. Dort war ich Ende 23, Anfang 24 für 3 Monate zur Langzeittherapie. Ich habe diese Zeit sehr genossen. 3 Monate hört sich erstmal wahnsinnig lange an, aber so nach den ersten 2 Wochen vergeht die Zeit wie im Flug. Meine Gesprächspartner heute sind Dr. Seifert als Leitung der Klinik und die therapeutische Leitung Frau Kempert. Also, bleibt gespannt und hört gerne zu. Bis gleich. Ja, hallo Herr Dr. Seifert. Können Sie uns vorab so ein bisschen was über die Klinik erzählen? Die Klinik vielleicht so ein bisschen vorstellen? Unter anderem, für wen ist diese Klinik gedacht?
Also die Fachklinik Erlengrund gibt es seit nunmehr über 40 Jahren an diesem Standort. Es ist eine Klinik für erwachsene, suchterkrankte Menschen und wir nehmen Menschen mit Alkoholabhängigkeit und Medikamentenabhängigkeit primär auf. Aber wenn andere Süchte im Spiel sind, behandeln wir die auch mit.
Ah, okay. Und wie viele Patienten sind in der Klinik so im Schnitt?
Im Schnitt, also wir haben 66 Betten, die versuchen wir natürlich auch zu belegen. Und im Schnitt haben wir so 64 Patienten.
Ja, okay.
Zeitgleich in der Klinik.
Einzel- und Doppelzimmer?
Einzel- und Doppelzimmer, noch Doppelzimmer. Wir wollen ja umbauen auf Einzelzimmer. Wir haben noch 6 Doppelzimmer, der Rest sind alles Einzelzimmer.
Ja, okay. Das kenne ich ja noch aus meiner Zeit hier. Sie haben es eben schon angesprochen, es werden auch andere Stoffe mit behandelt, aber hauptsächlich wird Alkohol.
Genau, also unsere Hauptdiagnosen sind Alkoholabhängigkeit und Medikamentenabhängigkeit als erste Diagnosen und dann alle möglichen anderen Abhängigkeiten als Zweitdiagnosen allerdings auch.
So kenne ich das auch noch. Bei 66 bzw. 64 Patienten im Schnitt, wie viel Personal arbeitet hier? Also ich kann mich daran erinnern, es waren sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten aus den unterschiedlichsten.
Also wir haben ja nicht nur Therapeuten, sondern um die Klinik hier, sage ich mal, am Laufen zu halten, brauchen wir natürlich auch einen medizinischen Dienst, wir brauchen eine Haustechnik, wir brauchen andere Gruppen auch noch. Und so liegen wir bei ungefähr 50 Mitarbeitenden, allerdings nicht Vollzeitstellen, sondern auch Teilzeitstellen, so in dem Dreh ungefähr liegt das. Mal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und von den Therapeuten her haben wir einen etwas besseren Besatz, als von der DAV gefordert ist. Das konnten wir auch entsprechend verhandeln.
Das klingt schon mal sehr gut. Ich habe da sehr selber von profitiert, von den Therapeuten. Und ich glaube, je weniger Patienten auf einen Therapeuten kommen, desto intensiver ist, glaube ich, dann auch die Betreuung, oder?
Ja, da ist sicherlich schon ein Zusammenhang da. Ja. Wobei wir nicht die einzige Klinik sind, die jetzt etwas mehr Personal hat, als an den Grundforderungen der DAV da sozusagen gefordert wird an der Stelle. Ja. Haben wir aber traditionell schon seit vielen Jahren auch. Das ist jetzt nichts Neues, sondern das konnten wir schon vor 20 Jahren noch mit der DAV entsprechend verhandeln.
Sehr schön. Sie sind, glaube ich, nicht umsonst die Nummer 1 Klinik bei der DAV?
Nee, sind wir nicht mehr. Wir sind Nummer 2.
Oh.
Einen Punkt hinter der Nummer 1. Aber wir arbeiten daran, dass sich das wieder ändert.
Ja, aber Sie waren es jahrelang.
Ja, wir waren jetzt 1,5 Jahre lang und jetzt hat vor einigen Wochen eine andere Klinik den Fackelstab übernommen.
Eine Frage an Frau Kempert. Warum ist es für einen Patienten so wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen?
Ich glaube, dass viele zunächst ja probieren, selber zu schaffen und immer in der Vorstellung bleiben, das vielleicht auch verstecken zu wollen, sich nicht die Blöße zu geben und ja häufig auch in so einem Teufelskreis bleiben aus Entgiftung, wieder Rückfälligkeit und das mit anderen zu teilen, aber auch ein bisschen weiter zu schauen, ne, welche Problembereiche außer der Konsum sind vielleicht relevant zu verändern. Ich glaube, das ist das auch Wichtigste und Zentrale, zu schauen, was die Teilhabe im Leben, im sozialen und beruflichen Leben beeinträchtigt, wo gibt es Risikofaktoren, und dabei hilft auf jeden Fall der professionelle Blick. der nochmal genauer schaut, gibt es vielleicht noch zusätzliche psychische Erkrankungen oder körperliche Erkrankungen, die außerhalb der Suchterkrankung liegen. Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, die erschweren ja dann auch die Genesung und die Abstinenzaufrechterhaltung.
Herr Dr. Seifert, wie lange dauert im Schnitt eine Behandlung bei Ihnen? Also ich weiß, ich habe damals 13 Wochen genehmigt bekommen und viele verlängern auch. Gibt es da irgendwie, ich sage jetzt mal eine Durchschnittszahl? Also
wir behandeln im Schnitt ein klein wenig kürzer noch als andere Kliniken. Da geht es aber nur noch um wenige Tage. Ja. Und wir liegen immer noch nach wie vor um die 13 Wochen. Im Schnitt so ein bisschen drunter. Was war das letzte? 11, irgendwas oder 12 Wochen, meine ich.
Das und die 90 Tage.
Ne, und es ist ein bisschen unterschiedlich, weil wir zum Teil halt auch eher, also wir kriegen auch noch Kurzzeittherapien, die liegen dann so um die 8 Wochen und wir verlängern durchaus natürlich auch, was jetzt auch einfacher möglich ist, seitdem wir das Budget jetzt auch festgeschrieben haben entsprechend, diese Regelung. Das heißt, da können wir dann immer, haben wir eigentlich immer Tage auch übrig, über die wir dann so verfügen können.
Ah, okay. Ich kann mich daran erinnern, die Leute, die über die Krankenkasse kommen, sind weniger als 3 Wochen, glaube ich, zum...
Weniger als 13 Wochen.
Weniger als 13 Wochen.
Ja. Also das hängt immer ein bisschen von der Krankenkasse ab. Manche Kassen bewilligen erst 4 Wochen, das schicken wir die Anträge gleich wieder zurück, weil wir sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir wollen mindestens 8 Wochen Therapien hier anbieten und verlängern dann in aller Regel aber auch. Es gibt wenig Gründe anzunehmen, warum Krankenkassenpatienten schneller genesen sollen als Rentenversicherungspatienten. Die rechtfertigen das immer dadurch, dass die dann sagen, da brauchen sie ja keine arbeitstherapeutischen Maßnahmen zu ergreifen. Aber insgesamt ist die Abweichung dessen, was die Krankenkassen genehmigen, schon deutlich gegenüber dem, was die Rentenversicherung normalerweise genehmigt. Wobei wir am Ende ähnliche Behandlungszeiten hinbekommen, weil wir es dann entsprechend verlängern.
Ja, was glaube ich auch sehr wichtig ist, also in 8 Wochen... Selbst ohne arbeitstherapeutische Maßnahmen, glaube ich, wäre ich nicht auf dem Stand, den ich dann am Ende nach der kompletten Zeit war. Frau Kempert, an Sie noch eine Frage. Wie läuft der Start in die Therapie ab? Also ich weiß noch, es gibt Aufnahmeuntersuchungen. Meine hat damals Dr. Seifert selber durchgeführt, weil ich zwischen Weihnachten und Neujahr kam. Aber wie läuft so generell der Start für so einen Patienten ab, wenn er hier ankommt? Heute ist, glaube ich, Anreisetag.
Genau, heute ist Anreisetag. Also unsere Verwaltungskräfte und vor allem der Aufnahmebereich, meine ganz liebe Kollegin Frau Buttgereit, begrüßt meistens die Neuankömmlinge, sodass sie sich erstmal gut aufgehoben fühlen. Und dann läuft den ersten Tag ja wirklich sehr viel Koordination, was die Aufnahmeuntersuchung anbetrifft. Also medizinisch, somatisch, auch die ersten im Grunde genommen psychiatrischen Fragen. Ist jemand vielleicht auch suizidgefährdet, weil wir dann natürlich nicht aufnehmen könnten? Und dann bekommt der Patient viel Input, wie der Tag hier abläuft, bekommt auch einen Paten an die Seite gestellt. Pate ist ein Mitpatient oder eine Mitpatientin, die sich schon ein bisschen besser im Alltag auskennt und so durch den ersten Klinikalltag leiten kann, wie das im Speisesaal funktioniert, wie es mit den Räumlichkeiten funktioniert, wo das Zimmer ist. Also so, dass man sich aufgehoben fühlt und eine erste Orientierung hat, weil die meisten, Sie haben das ja schon gesagt, fühlen sich erstmal ganz unsicher und ganz ängstlich und was kommt auf mich zu? Und da helfen alle gemeinsam, dass jemand gut ankommt. Genau. Aber schon der erste Tag ist sehr komplex und anstrengend. Und da sind die meisten auch erstmal erleichtert, wenn der vorbei ist. Die Patienten bekommen gleich eine Mappe mit einem Wochenplan, wo dann auch schon die Wochenstruktur mit den Therapieangeboten quasi klar ist. Ja, ich glaube, das ist so für den ersten Tag, sind vor allem die medizinisch-organisatorischen Dinge im Vordergrund. Und die Bezugstherapeutin stellt sich kurz vor, aber so das längere erste Gespräch findet dann in den Folgetagen statt.
Ich kann mich noch an meinen ersten Tag erinnern tatsächlich. Sie haben die Mappe angesprochen, da klebte so ein gelber Sticker drin. Ne? Herzlich willkommen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Und das fand ich total schön. Und ja, wie Sie schon sagen, man braucht erstmal so ein paar Tage, um sich zu orientieren. Aber ich glaube, das ist ganz normal, weil es alles was Neues ist und was eine Therapie hat man ja auch erstmal ein bisschen Angst vor, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und ich kann mich daran erinnern, die ersten 2 Wochen waren bei mir zäh wie Kaugummi. Hm. Und danach lief das einfach so ruckzuck, war diese Zeit um und man weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Und also Die ersten Tage sind, glaube ich, sehr wichtig. Auch, ja. Ich habe auch das Patenamt mal übernommen gehabt. Und ja. Das finde ich ganz toll als neuer Patient, dass man so an der Hand genommen wird und so ein bisschen durchgeleitet wird und eine Bezugsperson hat.
Genau, ne, das gibt ganz viel Sicherheit und Halt und wirkt auch möglichen Therapieabbrüchen vor, dass jemand nicht aus Unsicherheit oder Überforderung gleich seine Sachen wieder packt und nach Hause fährt. Weil der Weg ja hierher ist schon kompliziert. Ne? Man verläuft sich ja nicht hierher, sondern hat einen großen Aufwand.
Ja.
Dann muss man die ersten Tage, und Sie sagen das ganz richtig, ne, die meisten haben die ersten 14 Tage Mühe, sich in den Alltag hier zu finden. Und danach läuft es meistens ganz gut. Ja.
Ja, kann ich bestätigen. Kommen wir zum zweiten Block meiner Fragen. Angebote und Konzepte. Bleibe ich gleich bei Ihnen, Frau Kempert. Wie entsteht so ein Therapieplan für einen Patienten? Jeder Patient ist ja irgendwie individuell mit seinen eigenen Problemen und seinen eigenen Sorgen und ja, in seine Sucht reingerutscht. Und dann ist er hier und dann kommt die Therapie auf den Plan.
Genau, also die ersten 14 Tage sind ja genau dafür da, dass wir uns gemeinsam einen Überblick darüber verschaffen, welche relevanten Risikofaktoren, Belastungsfaktoren, Themen wichtig wären zu betrachten, zu behandeln, damit eine individuelle quasi Behandlung funktionieren kann. Das heißt, in den ersten 14 Tagen wird viel gefragt, viel gemeinsam gesprochen, viele Fragebögen werden ausgeteilt und bearbeitet. Und wir haben auch Arbeitsmaterialien, wo Patienten sich wirklich auch beschäftigen damit, was will ich eigentlich erreichen für den beruflichen Bereich, für den psychischen Bereich, für den sozialen Bereich und den Körper. Wir behandeln ja nach dem biopsychosozialen Behandlungsmodell, das heißt sehr umfangreich, schauen in alle Ecken des Lebens und schauen, dass alles bedacht und berücksichtigt ist. Natürlich müssen wir gewichten, was ist erreichbar hier in der Zeit und was ist vielleicht für eine weiterführende Behandlung notwendig. Und das ist schon etwas, was sehr in der Hand der Bezugstherapeuten liegt, da die Patienten durchzuleiten und ihnen auch Empfehlungen zu geben in Bezug auf Behandlungsmaßnahmen, die passend sind dann zu den Therapiezielen. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, mich selber zu vertreten, zum Beispiel das Selbstsicherheitstraining zu machen, als ein Beispiel.
Und welche Therapieformen bieten Sie an? Also es gibt klassisch die Gesprächstherapie, aber dann gibt es Einzel- und Gruppengespräche. Das ist alles mit irgendwie so ein bisschen im Portfolio vertreten. Nicht nur ein bisschen, Entschuldigung.
Genau, also das ist schon die Gruppentherapie und der Einzelgespräch ist das quasi das Standardprogramm, was sowieso für jeden stattfindet. Da werden unterschiedliche Schwerpunkte, emotionale Grundbedürfnisse, Emotionsregulation gemeinsam erarbeitet. Indikative Gruppen gibt es für diejenigen, die vielleicht Gedächtnisschwierigkeiten haben, das kognitive Training, für diejenigen, die Stabilisierungstechniken brauchen, die Imagination, Entspannungsverfahren werden vermittelt, aber auch Sport- und Bewegungstherapie, weil viele kommen auch mit körperlichen Beeinträchtigungen und für den Körper und für den Geist gut zu sorgen, ist also sehr zentral.
Und damit haben Sie mir meine zweite Frage schon gleich mit beantwortet, was ich hier auf dem Zettel...
Genau.
Ja, genau. Ernährungsberatung. Ich habe tatsächlich noch Ergo- und Kunsttherapie
genau,
auf meinem
genau.
Zettel stehen.
Ja, das ist durchaus etwas, was viel, viel Raum einnimmt.
Ja.
Ja, auch ohne Sprache, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ja, bestimmte Dinge strukturiert anzugehen, aber auch Emotionen auszulösen mit anderen Techniken als mit der Sprache, sondern vielleicht eher mit Farbe oder mit Malen oder mit am Stein etwas zu gestalten, ja, entstehen schon tolle Dinge.
Sie haben die Imagination angesprochen, habe ich tatsächlich nicht in meinen Fragen mit drin, aber das ist was bei mir wirklich hängen geblieben ist. Ich kann das tatsächlich noch ein Stück weit mich an einen Ort zu begeben innerlich, wo ich tatsächlich wieder zur Ruhe komme. Also das Imagination fand ich total schön.
Ja, und das ist wirklich eine gute Methode, eine wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesene Technik, die eigentlich uralt ist, ja eigentlich schon sehr, sehr lange existiert, dass man mithilfe seiner eigenen Vorstellungskraft sich ja, stabilisieren kann und in andere Sphären begeben kann. Ja.
Herr Seifert, welche Rolle spielen Ernährung und Sport? Also Sie haben es eben schon angesprochen, Ernährungsprogramm ist auch ganz wichtig. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Ja, also Ernährung und auch Sport haben auch nicht nur bei uns, aber hier gerade besonders auch einen sehr hohen Stellenwert. Insbesondere was Ernährung anbetrifft, haben wir eine Ernährungslinie nach dem DGE-Siegel zertifizieren lassen. Eine der ganz wenigen Kliniken in Deutschland. Wir sorgen also dafür, dass die Versicherten hier schon nach aktuellem Wissensstand die beste Nahrung bekommen für die meist vorliegenden Erkrankungen. Das ist eine wichtige Säule. Da geht es auch nicht nur darum, hier, sage ich mal, gute Ernährung zu bieten, sondern Menschen auch darin anzuleiten, wie können sie denn in Zukunft nachhaltig auch für sich selbst gut kochen, sich gut ernähren, weil das ein wichtiger Teil auch unseres Daseins einfach auch ist. Es geht weit über das Aufnehmen nur von Nahrungsmitteln hinaus. Und das Zweite ist, wir haben hier natürlich relativ viele Menschen, die zusätzliche seelische Störungen haben. Und wenn sie das nicht haben, haben sie trotzdem im Rahmen ihrer Abhängigkeitserkrankung ihren Körper in aller Regel und auch ihre Seele vernachlässigt die letzten Jahre. Und man weiß mittlerweile, und da habe ich auch gerade wieder ein ganz aktuelles Paper in den Fingern gehabt, dass das ist gerade wieder in einer großen Meta-Studie bestätigt worden, dass bei seelischen Erkrankungen dem Thema Bewegung mindestens die gleiche Bedeutung zukommt wie Medikamente. Also die Wirksamkeit ist auf mindestens dem gleichen Niveau, wenn ich höre, als wenn man Medikamente verschreibt. Und davon abgesehen haben Medikamente natürlich alles Nebenwirkungen. Das hat vernünftig durchgeführte Bewegung in aller Regel nicht.
Da muss ich mich wohl selber noch mal ein bisschen reflektieren und an mir arbeiten.
Ja, Sie nicken. Da sah ich jetzt nichts zu wünschen. Das haben Sie hier genug gelernt, wie das ist. Und ja. Ich glaube, das wissen Sie selber.
Dann ja, weil dann zurück im Leben ist dann wieder,
ja, genau.
Ist dann wieder ein bisschen was anderes. Sie hatten eben, Frau Kempert, schon das Thema Angststörungen und Depressionen. Gibt es da spezielle Programme hier in der Klinik oder wie gehen Sie damit um?
Also erstmal sind die Therapeutinnen ja alle im Bereich der kognitiven Verhaltenstherapie qualifiziert, sodass sie wie auch wirksam Depressionen dann auch in Einzelgesprächen mitbehandeln. Wir haben bestimmte Inhalte durchaus integriert, zum Beispiel in unserem Stressbewältigungstraining ist schon auch der Fokus darauf zu verstehen, dass das auch etwas mit Bewertungen zu tun hat und negativen Bewertungen und Erwartungen. Und da unterstützen wir die Patienten daran, an quasi funktionalen, also hilfreichen Bewertungsmustern zu arbeiten. Das nennt man kognitive Umstrukturierung. Wir bilden eine Grundlage zur Behandlung der psychischen Störung, die dann natürlich aber auch weiterführend behandelt werden müssen, weil das nicht ausreicht in so kurzer Zeit, sodass wir dann begleiten, zum Beispiel sich auf eine Warteliste für eine Psychotherapie anzumelden. Aktuell arbeiten wir schon auch seit einer Weile mit digitalen Gesundheitsanwendungen, die es auch für den Bereich Depression, Angststörung, aber auch Schlafstörungen gibt. Da machen wir gute Borderline, genau, emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Also die digitalen Gesundheitsanwendungen sind inzwischen gut erforscht und haben eine gute Wirksamkeit, sodass wir das gerne quasi ja, weiter bewerben und auch vermitteln.
Sehr interessant. Nach der wäre ja die ausreichende Stabilität oder ist ein Stabilitätsanker, weil so eine Behandlung wie diese ist endlich. Die Wartezeiten auf Psychotherapien sind lang und da können solche digitalen Gesundheitsapplikationen schon sehr hilfreich sein.
Auf jeden Fall.
Also wir behandeln hier jetzt nicht originär damit. Wir haben Psychotherapeuten, die behandeln natürlich, aber die lassen wir hier bei einigen Patienten schon mitlaufen und dass die, weil die ja auch länger über die Behandlungszeit hinaus verwendbar sind, ist das unserer Ansicht nach zumindest ein guter Stabilitätsanker.
Ja. Gibt es eigentlich hier in der Klinik spezielle Angebote für Angehörige und Thema Beruf?
Da kann ich ja gerne was dazu sagen. Für Angehörige haben wir eine Infoveranstaltung, die eher erstmal so einen Vortragsinformationscharakter hat. Da laden wir gerne alle Angehörigen ein, also Partnerinnen, Partner, erwachsene Kinder, Eltern, gute Freunde, die den Genesungsprozess unterstützen. Intensiver und individueller funktioniert das dann in Angehörigengesprächen, die dann in einem kleinen Rahmen mit Bezugstherapeutinnen und Bezugstherapeuten stattfinden. Das ist so der Bereich der Angehörigenarbeit, der hier sehr intensiv und auch im Vordergrund steht, weil das für den Transfer der Fortschritt total wichtig ist. Für das Thema Arbeit haben wir auch umfangreiche Angebote. Für diejenigen, die Arbeit suchen, gibt es Förderung, die Bewerbungsunterlagen zu aktualisieren, Bewerbungsgespräche zu trainieren. aber auch Kooperation mit Jobcenter, Arbeitsagentur. Die haben als eine von drei Kliniken, nehmen wir aktuell noch an einem besonderen Angebot teil, das nennt sich das Bora-Fallmanagement der Rentenversicherung Braunschweig-Hannover, wo nach der Therapie Patienten über ein Jahr begleitet werden vom Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft zur beruflichen Reintegration, aber auch wenn es Konflikte am Arbeitsplatz gibt, werden sie über ein Jahr begleitet als eine Nachsorge.
Okay.
Ja, das ist schon ein ganz tolles Angebot, weil früher brach im Grunde genommen am Ende der Reha häufig quasi so diese Kette ab und dann versagten Fortschritte, und so ist es ein bisschen Hand in Hand, das weiterzuführen, sehr, sehr wirksam und sehr hilfreich.
Ja, sehr interessant.
Ja.
Das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut, mich hat es auch nicht betroffen, aber für Leute, die es betrifft, ist das natürlich ein sehr interessantes Angebot.
Was noch ergänzend vielleicht zu erwähnen wäre, ist unser Workpark. Wir führen eine relativ hochwertige sozialmedizinische Leistungsbeurteilung durch bei Einschränkungen im Bewegungsapparat. Dafür halten wir seit einigen Jahren einen Workpark vor. Und dort sind wir dann in der Lage, Anforderungsprofile, aber auch Fähigkeitsprofile zu erstellen, die abzugleichen und entsprechende Trainingsmaßnahmen zu machen, sodass wir da auch Versicherten die größere Sicherheit geben, was geht noch und was geht nicht mehr am Arbeitsplatz. Das gehört ja mit dazu. Das ist ja eine Komponente ist, was wollen die Leute, aber die andere Komponente ist, was können sie überhaupt noch.
Ganz wichtig.
Und das ist auch wichtig hier festzustellen, zumindest bei einigen Patienten. Machen wir jetzt nicht bei allen, aber bei denen, wo es indiziert ist, dann schon.
Ja, prima. Und jetzt würde ich zum dritten Block kommen. Es geht ein bisschen um den Klinikalltag und die therapeutischen Konzepte. Wie sieht so ein typischer Tag für einen Patienten aus? Können Sie dazu was sagen?
Sie haben das ja vorhin ganz kurz erwähnt. Es gibt gar nicht so einen typischen Tag, weil jeder Tag unterschiedlich ist. Es gibt dreimal die Woche eine Gruppentherapie mit der eigenen Bezugsgruppe, sodass die Patienten eine verlässliche Therapiegruppe haben, wo sie sich dann irgendwann auch untereinander kennen. An einigen Tagen findet zusätzlich Sport- und Bewegungstherapie statt, aber auch Entspannungsverfahren. Indikationsgruppen, zum Beispiel das Stressbewältigungstraining oder das Selbstsicherheitstraining, findet irgendwann im Verlauf der 3 Monate statt. Manchmal sogar eine Arbeitserprobung, wo vor allem diejenigen, die vielleicht schon länger aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, wieder das Gespür bekommen können. Kann ich das überhaupt noch? Schaffe ich so einen Tag? Bin ich ausreichend belastbar dafür? Dann gibt es aber auch viele Zeiten, wo unsere Rehabilitanten sich mit sich selbst befassen, wo viel Zeit auch da ist, um darüber zu reflektieren, was sie Neues gelernt haben, um ihre Veränderung nachhaltig durchzuführen. Ja, wenn man immer nur beschäftigt wäre und von einem Termin zum anderen hetzt, wäre das schwierig. Was uns wichtig ist, ist auch, dass es hier wie so eine kleine Gesellschaft ist. Das heißt, wir haben einmal in der Woche eine Patientenvollversammlung, wo die Patienten und die Gruppensprecher, also jede Gruppe hat einen Gruppensprecher und einen Stellvertreter, tatsächlich sich selbst organisieren und den Klinikalltag hier gestalten. Viele Ämter, wir haben einen Musikraum, wo Patienten auch aktuell wieder ganz toll Musik gemeinsam gestalten. Das ist schon komplex und eigentlich jeder Tag ist anders, sodass es gar nicht so einfach ist zu sagen, was ist ein typischer Tag. Es gibt volle Tage, es gibt Tage, die mehr Freiraum geben, nochmal so mit sich selber ins Gespräch zu gehen. Ja.
Wie wichtig ist die Freizeitgestaltung und gemeinsame Aktivitäten für die Patienten? Mhm. Also ich kann mich an meine Zeit erinnern, wir haben dann auch viel gemeinsam gemacht in kleinen Gruppen. Man kommt dann natürlich auch ins Gespräch über seine eigene Thematik und seine eigenen Ursachen der Sucht, wie man in die Sucht hineingerutscht ist. Das ist für Sie als Klinik doch bestimmt auch wichtig, dass die Patienten sich austauschen.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich glaube auch, dass diese Mischung aus therapeutischen Angeboten, aber auch etwas, was dann auch der Selbsthilfe ja auch entspricht. Ne? Und nicht nur in Form von einer Selbsthilfegruppe extern, die ganz wichtig sind, sondern auch hier schon die Erfahrung zu machen, wenn ich mich öffne, wenn ich mit den anderen darüber spreche, dann kann ich mich weiterentwickeln. Und das kann auch erstmal einfach nur der Spaß sein, miteinander Freizeit zu gestalten. Und wir haben seit der Pandemie tatsächlich, das hat die Pandemie mitgebracht, eine quasi Freizeitaktivitäten, die die Patienten selbstständig organisieren. Und inzwischen läuft das schon total prima, sei es Tischtennis, Bingo, gemeinsame Ausflüge, Wandern im Harz, finden ganz viele Aktivitäten statt und Turniere. Einmal im Jahr gibt es auf jeden Fall im Sommer eine Klinik-Olympiade. Und das zu organisieren und zu fördern, da sind wir zwar beiseite, wenn es nötig ist, aber das machen unsere Patienten ganz selbstständig und in der Vollversammlung wird dafür Werbung gemacht, dass also soziale Teilhabe, Freizeitaktivitäten zu fördern, dass das wieder selbstständig klappt, ist total wichtig.
Ja, das finde ich voll schön.
Und wir versuchen hier natürlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo möglichst wenig Passivkonsummöglichkeiten besteht. Wir haben Fernseher nur in den Gruppenräumen und nicht auf den Zimmern. Das ist gleich ein soziales Kompetenztraining. Aber es wird auf jeden Fall versuchen, wir überall so durch kleine indirekte Maßnahmen die Leute auch zum Zusammenarbeiten, zum Zusammenwirken zu animieren. Wir haben zum Beispiel WLAN im Hause, allerdings nur hier im öffentlichen Bereich, dass niemand dann irgendwie allein auf seinem Zimmer sitzt.
Ich erinnere mich. Ja. Aber wo Sie das mit den Gruppenräumen ansprechen, also für mich oder für unseren Flur damals, war das, wir haben da jeden Abend gesessen und unsere Zeit miteinander verbracht. Und ich habe das als sehr wertvoll empfunden, mich mit den anderen auch auszutauschen. Ich habe vielleicht noch ein kritisches Thema, nein, nicht kritisch, sondern ein Thema, was hier mit Sicherheit auch regelmäßig vorkommt. Einige Patienten haben auch mal schlechte Tage und Suchtdruck. Wie geht die Klinik damit um? Die Patienten hoffentlich sollten sich dann zumindest beim medizinischen Dienst, mindestens, wenn nicht sogar beim Therapeuten, der Therapeutin melden. Gibt es da Hilfsangebote?
Genau, also die Patienten haben immer die Möglichkeit, wenn sie Suchtdruck haben oder wenn sie belastet sind, auch ohne Suchtdruck, sich quasi am Tag beim therapeutischen Personal, in der psychiatrischen Sprechstunde vorzustellen, sich aber auch quasi Unterstützung zu holen. In den Abendstunden ist es so, dass wir über 24 Stunden das Pflegepersonal da ist, die auch ansprechbar sind und auch in den Nachtstunden auch für den Notfall quasi ansprechbar sind. Wir unterstützen die Patienten aber sehr früh, Techniken zu erlernen, wie sie mit Suchtdruck umgehen können. Das nennt man Skills zur Anspannungsregulation. Aber das ist durchaus von Training abhängig. Ne? Das heißt, es ist kein An- und Ausknopf, sondern das ist etwas, was man gut üben muss, damit es seine Wirksamkeit hat. Und das können unterschiedliche, gerade bei hoher Anspannung, müssen das so ganz intensive Reize sein, Sinnesreize zum Beispiel, etwas Scharfes oder etwas, was ganz unangenehm riecht. Das kann in so einem Moment hilfreich sein, um die Anspannung zu senken.
Ja. Herr Dr. Seifert, ich habe noch eine Frage, weil es mich persönlich auch betrifft und interessiert. Ich erinnere mich daran, dass wir als Patienten an 3 Veranstaltungen teilnehmen mussten bezüglich Selbsthilfegruppen. Ich leite inzwischen selber eine Selbsthilfegruppe, aber wie wichtig ist Ihnen als Klinik das, dass die Patienten daran teilnehmen und dass sie im Grunde genommen darauf hingeleitet werden, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen?
Also für uns ist das traditionell extrem wichtig, weil, und das zeigt nicht nur die Forschung, sondern das sind auch unsere Erfahrungen über Jahrzehnte hinweg, eine chronische Erkrankung, die ja hier nicht geheilt wird, sondern stabilisiert wird, bedarf weiterer, ich will nicht unbedingt sagen Therapie, aber das Thema Sucht ist in dem Leben der Menschen weiterhin vorhanden. Und da ist die Selbsthilfe etwas ganz Wertvolles. Und das so, dieses Selbsthilfesystem, so wie wir das hier haben, das gibt es so nicht so oft in anderen Ländern. Das ist also schon etwas sehr Wertvolles, genauso wie die Rehabilitation auch. Und in dem Zusammenwirken sehen wir da die Chance für langfristige Stabilität. Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen, die sich von der Selbsthilfe abwenden, nicht selten wieder zu uns kommen, weil sie dann nach wenigen Wochen, Monaten wieder rückfällig werden.
Ja.
Man kann ein Stück weit verstehen, dass irgendwann natürlich auch die Müdigkeit einsetzt und die Menschen sagen, ach, immer wieder dieses Thema. Nichtsdestotrotz ist es wichtig. Und Menschen, die an der Selbsthilfe teilnehmen, zumindest versuchen wir das zu vermitteln, haben auch selbst die Chance, das mitzugestalten. Denn es ist ja nichts, was von außen irgendwie aufgestülpt wird oder sonst was. Wir sind nicht ganz glücklich damit, dass wir Patienten dazu verpflichten, hier die Selbsthilfe 3-mal zu besuchen. Das ist verpflichtend von der Deutschen Rentenversicherung vorgesehen. Ja. Das gehört mit zu den Leistungen, die hier abgebildet werden müssen. Ich hatte gestern Abend gerade erst wieder ein Selbsthilfegruppentreffen. Da wurde das auch ein bisschen angemerkt auch, dass das manchmal ganz schwierig auch ist für die Selbsthilfe, die hier ins Haus kommt, wenn dort völlig unmotivierte Leute sitzen. Ne? Das ja. ist schon blöd. Wir suchen da auch immer nach Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Und sind da natürlich für Ratschläge auch immer dankbar, wenn einer uns sagt, Mensch, das ist jetzt hier das goldene Ei.
Na, das goldene Ei habe ich auch nicht. Wir haben tatsächlich mal vor zwei Jahren in so einer Runde zusammengesessen, wo dann die Selbsthilfegruppen auch hier waren und wir besprochen haben, was man anders machen kann. Aber ja, ich habe das damals auch festgestellt, die wenigsten Patienten haben leider Interesse daran, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Was sehr schade ist, also Selbsthilfe ja. ist
für und mich in unserer Brust existiert. Brennen immer zwei Herzen. Ja. Das eine ist, wir müssen das tun, wir müssen sie dazu bringen, dass sie dies machen. Ja. Auf der anderen Seite ist es ist Selbsthilfe und ein Zwang zur Selbsthilfe irgendwie blöd.
Ja, das kollidiert.
Kollidiert irgendwie miteinander und andererseits stellen wir natürlich auch immer wieder fest, dass auch von den Leuten, die wir manchmal dazu abnötigen, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, dann auch so einen Erkenntnisprozess durchaus auch einsetzen kann. Das gibt's auch, dass Leute sagen, Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht oder die eine Gruppe war vielleicht doch blöd, die ich mal besucht habe. Jetzt habe ich eine gefunden, da bin ich gut angedockt. Das erleben wir auch immer wieder und allein für die lohnt es sich schon.
Ja, das ist ja tatsächlich so. Also man sollte nicht beim ersten Mal, wenn man in eine Selbsthilfegruppe gibt und sich da nicht wohlfühlt, gleich aufgeben. Man soll weitersuchen. Also bei mir war es auch tatsächlich die dritte Gruppe, in der ich dann am Ende hängen geblieben bin. Und das ist, glaube ich, dann, wenn man sich wohlfühlt, dann macht das auch Spaß und man kann auch viel Spaß haben, man lernt tolle Menschen kennen und dann macht das Ganze auch wirklich einen großen Sinn.
Und wir machen durchaus auch ergänzend quasi die Möglichkeit, dass Patienten während der Reha auch schon in ihrem Heimatort eine Selbsthilfegruppe besuchen. Und was auch manchmal besser funktioniert, sind unsere Paten-Selbsthilfegruppen, die dann zu einer ganzen Therapiegruppe kommen, wo wirklich ne, so ein bisschen die Dynamik in der Gruppe schon ein bisschen leichter ist als diese Montags-Selbsthilfegruppen, wo das eine ganz bunte Mischung ist aus unterschiedlichen Patienten. Und ich glaube, die positivsten Erfahrungen sind tatsächlich mit dem, ach, ich kann in meinen Heimatort fahren und kann da schon eine Gruppe kennenlernen, wo ich auch später die Möglichkeit habe, hinzugehen.
Ja, das ist toll.
Das ist uns auch am liebsten.
Ja, natürlich. Macht doch am meisten Sinn, direkt im Heimatort schon mal Anschluss zu haben, dass man gleich von hier aus dann dort weitermachen kann. Wir kommen schon zum Abschluss. Was würden Sie jemandem mit auf den Weg geben, der zögert, eine Langzeittherapie zu machen?
Ich glaube, einmal pragmatisch gibt es immer die Möglichkeit, für die also potenziellen Patienten, die hierher kommen wollen, auch unsere Klinik zu besuchen, einen kleinen Rundgang mit einem aktuellen Patienten zu machen, um so vielleicht auch die Hemmschwellen zu verlieren. Das heißt, gerne kann so eine Kontaktaufnahme geben, um bevor man sich entscheidet, mache ich jetzt eine Reha oder in welche Klinik will ich überhaupt hierher zu kommen. Denn es lohnt sich. Also auch wenn die Ängste und Hemmschwellen ganz groß sind. Ich bin jetzt 17 Jahre hier. Die meisten waren am Ende ganz, ganz froh, dass sie den Schritt gewagt haben und sich überwunden haben, weil das Leben dann wieder eine Perspektive bekommt und ganz viel Hoffnung und Zuversicht entsteht. Genau.
Das kann ich nur so zurückgeben, also genau so ist das auch. Und ich habe eben zufällig einen Menschen hier auf dem Flur getroffen, der auch bei mir in der Selbsthilfegruppe ist. Und ich weiß noch, dass er wirklich Angst davor hatte, vor der Entgiftung und vor der Langzeittherapie. Und wir haben eben kurz gequatscht. Wir haben uns wirklich zufällig auf dem Flur getroffen. Und der ist so glücklich, dass er hier ist und dass er das jetzt macht. Und er sagte auch, wie wir es eben auch schon besprochen haben, so die ersten Tage, das zieht sich wie Kaugummi und jetzt verfliegt die Zeit. Und ja, also ich kann das alles nur empfehlen und wirklich sagen, Langzeittherapie hat mich wirklich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, einfach gesund und stabil.
Sie wollten ja gerne noch so einen Satz haben. Ja. Und da würde ich sagen, eher, also weil das darum geht es hier tatsächlich ein Stück weit. Und ein Rat an die Menschen, die ja noch nicht so weit sind, aber die wissen, ihr Leben muss sich verändern. Wenn es so weitergeht, dann endet es relativ rasch. Und wenn es um Veränderung geht, dann ist das hier der richtige Ort. Wenn es um Veränderung geht und Sie und die Betroffenen Begleitung dabei brauchen und Unterstützung brauchen, dann ist das hier der richtige Ort.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das kann ich genauso bestätigen. Ohne Veränderung wird es nicht funktionieren. Mhm.
Und Veränderung macht Angst.
Ja.
Das ist die Angst, die die Betroffenen spüren, bevor sie hinkommen, wenn sie hinkommen. Aber es ist eine Riesenchance.
Und die Angst wird einem hier genommen.
Zumindest bei den allermeisten.
Vielen Dank Ihnen beiden.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank für diesen Einblick in die Arbeit einer Suchtklinik. Ich persönlich hatte mich 2024 3 Monate lang sehr wohl hier gefühlt und kann diese Klinik nur weiterempfehlen. Wenn ihr noch Fragen habt oder vielleicht eure eigene Geschichte in meiner Sendung erzählen möchtet, dann findet ihr mein Instagram-Profil in der Mediathek oder ihr versucht es direkt über Radioaktiv 05151 und 6x5. Dort wird der Kontakt zu mir vermittelt. Hört gerne das nächste Mal wieder rein. Meine Sendung läuft jeden vierten Montag im Monat um 18 Uhr. Bis dahin alles Gute und einen schönen Abend. Euer André Wünsch.